Auch ich möchte Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und ein gesegnetes, von Gott gefülltes, von ihm behütetes und bewahrtes neues Jahr wünschen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin zum ersten Mal hier, muss ich gestehen. Und ich bin zunächst mal baß erstaunt, wie viele Bekannte ich hier treffe. Das muss ich dann auch sagen, ihr habt mir nie erzählt, wie toll das hier ist. Da habe ich jetzt echt was verpasst über all die Jahre hier. Wir haben es heute Morgen mit einer Biografie zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie gerne Biografien lesen. Wenn man Biografien liest und so ein bisschen sich eingelesen hat, dann merkt man ja auch sehr schnell, warum jemand eine Biografie geschrieben hat. Es gibt die unterschiedlichsten Motivationen. Manche schreiben Biografien, um Geld zu verdienen. Das merkt man dann auch sehr schnell. Ich habe mit 14 Jahren eine Biografie von Gerd Müller gelesen, dem Bomber der Nation. Es war Zeitverschwendung, aber er hat Geld damit verdient. Es gibt Biografien, die möchten eine Art Selbstbeweihräucherung betreiben. Da wird ein Leben emporgehoben, da wird es ins Licht gestellt, da schreibt die Eitelkeit. Es gibt Biografien, die möchten vielleicht etwas glätten, was im Leben so gar nicht Wirklichkeit war, wo Dinge schön geschrieben werden, die überhaupt nicht schön waren. Es gibt sehr unterschiedliche Motivationen, Biografien zu schreiben. Es gibt aber auch die Motivation, dass andere Menschen von dem eigenen Leben oder dem Leben des Menschen, über den man eine Biografie schreibt, profitieren sollen. Biografien sind dann Lehrbücher des Lebens. Und wenn wir eine Biografie lesen, dann geschieht ja immer Folgendes. Dann treten wir mit unserem Leben in ein Gespräch ein, mit dem Leben eines anderen Menschen. Wir können keine Biografie lesen, ohne dass wir immer wieder unser Leben mit dem Leben des Menschen, der da beschrieben wird, in ein Gespräch bringen, in einen Dialog bringen. Wir überlegen ja ständig, wie hätte ich gehandelt in dieser oder jener Situation? Und was sagt mir diese Erfahrung dieses Menschen für mein persönliches Leben? Wir stellen ständig Bezüge her. Wir sind gezwungen, das Leben dieses Menschen, über den wir da lesen, mit unserem eigenen in eine Beziehung zu setzen. Und seit man in der antiken Welt angefangen hat, Biografien über berühmte Menschen zu schreiben, stand immer auch dieser pädagogische Punkt im Hintergrund. Dieser pädagogische Aspekt. Andere sollen etwas lernen aus dem Leben dieses Menschen, für sich selbst lernen und für ihre Kinder. Und aus jeder Biografie kann man lernen. Aus jedem Leben kann man lernen. Und wenn wir die Josefsgeschichte lesen, dann haben wir auch so eine Biografie vor uns. Wir können die heute Morgen jetzt nicht ganz lesen. Ich gehe mal davon aus, Sie kennen sie so im Groben. Wenn Sie was nicht kennen, fragen Sie Ihren Nachbar, irgendjemand kann Ihnen da bestimmt weiterhelfen. Also ich setze manches voraus, aber ich weiß ja, wo ich bin hier. Wenn wir die Biografie Josefs lesen, dann haben wir eine spannende Biografie vor uns. Eine hochinteressante und auch eine höchst lehrreiche Biografie. Und jetzt fängt aber schon die Fragerei an. Was ist eigentlich das Lehrreiche an der Biografie Josefs? Ich stelle das sehr bewusst, diese Frage, die habe ich mir selber gestellt. Was ist eigentlich das Lehrreiche an dieser Biografie? Ich hoffe, Sie haben heute Morgen etwas gute Stimmung und auch etwas Geduld mitgebracht, denn ich muss Sie jetzt am Anfang mit ein paar Fragen konfrontieren, die Sie sich vielleicht selber so noch nie gestellt haben. Am Ende der Josefsgeschichte, da steht ja dieser berühmte Satz, der sowas wie eine Bilanz dieser Josefsgeschichte ist. Da sagt der alte Josef in versöhntem Ton zu seinen Brüdern, mit denen er nicht immer ganz versöhnt war: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Das ist zweifellos ein treffendes Fazit dieser Lebensgeschichte. Nur, was können denn wir davon lernen? Ich will versuchen, Ihnen mein Problem zu erklären. Dieser Satz, der steht am Ende einer atemberaubenden Geschichte eines Menschen, der ganz unten durch musste, der alle Tiefen des Lebens ausloten musste, der aber am Ende eine atemberaubende Karriere machen konnte, der zum zweiten Mann des damaligen Weltreichs Ägypten aufstieg und der am Ende seines Lebens erfüllt und versöhnt mit seinen Brüdern, der beschenkt mit Kindern und im Wohlstand und im stolzen Alter von 110 Jahren, das muss man erst mal schaffen, sein Leben beschließen darf. Da ist wirklich etwas rund geworden im Leben, da ist etwas gut geworden, da muss man sagen, klasse, Beifall, Gratulation. Ja? Gott hat es doch noch gut gemacht mit ihm. Die Frage ist jetzt aber die, und die treibt mich um, deshalb plage ich Sie heute Morgen auch mit der Frage, wie hätte das Fazit dieses Lebens gelautet, wenn Josef in jener Zisterne, in die ihn seine Brüder geworfen haben, verdurstet wäre? Was wäre denn dann das Fazit gewesen? Was wäre gewesen, wenn keine Karawane vorbeigekommen wäre, die ihn da rausgezogen hat? Wie wäre denn das Fazit gewesen, wenn Josef in jenem ägyptischen Kerker bei dem Mundschenk und dem Oberbäcker vergammelt wäre? Wenn der Mundschenk, der nachher wieder rehabilitiert wurde, wenn der ihn vergessen hätte? Der hat ihn ja vergessen, aber irgendwann kommt er auch, da war ja noch der Josef, so ein Träumer, der Kasper im Kerker, und dann kommt er wieder zu Ehren. Was wäre gewesen, wenn der Mundschenk das nicht getan hätte? Was wäre gewesen, wenn der Josef, so wie dieser Oberbäcker, aufgehängt worden wäre, hingerichtet worden wäre? Was wäre denn dann das Fazit gewesen dieses Lebens? Was wäre, wenn es nicht so gut ausgegangen wäre? Wir merken an dieser Stelle, dass wir es mit einer alttestamentlichen Geschichte zu tun haben. Der alttestamentliche Mensch, der hatte nur eine ganz schwache, eine sehr undeutliche, eine recht nebulöse Ewigkeitshoffnung. Wir finden im Alten Testament nur ganz dünne Hoffnungsspuren, die auf eine Auferstehung der Toten hoffen. Das sind vielleicht 3 bis 4 Stellen, mehr nicht. Wir finden kaum eine Hoffnung auf eine ewige Gottesgemeinschaft, geschweige denn auf sowas wie ein himmlisches Jerusalem und ein ewiges Leben ohne Leid und Tränen in Gottes neue Welt. Das finden wir so nicht im Alten Testament. Der alttestamentliche Mensch, der hoffte, dass er in seinen Kindern weiterlebte. Deshalb waren Nachkommen ja auch so immens wichtig. Deshalb dieses Drama bei Abraham, deshalb dieses Drama in vielen alttestamentlichen Biografien. Kriegen wir noch Kinder oder kriegen wir keine? Es war die Frage, leben wir denn noch weiter oder leben wir nicht mehr weiter? Kommt mit unserem Tod auch unser Leben ans Ende oder gibt es ein Weiterleben in unseren Kindern? Deshalb nimmt dieser Josef seinen Kindern ja diesen Eid ab, seine Gebeine mitzunehmen. Mal ehrlich, uns wäre es ja ziemlich wurscht, wo unsere Knochen mal vergammeln. Dem Josef war das nicht wurscht. Das hängt mit dieser Ewigkeitshoffnung zusammen. Das Heil muss sich für den alttestamentlichen Menschen im Rahmen seiner irdischen Lebenszeit erfüllen. So war das ja auch bei dem Hiob. Für den Hiob war es wichtig, dass er im Rahmen seiner irdischen Lebenszeit wieder gesegnet wird, dass er wieder zu Gütern kommt, dass er wieder zu Glück und Reichtum kommt. Das Leben galt dann als von Gott gesegnet, wenn die irdischen Verhältnisse, das irdische Leben vom Schalom Gottes geprägt waren, von diesem Zustand umfassenden Wohlseins, des Friedens, umfassender Ordnung. Bei Josef bestand dieser Schalom am Ende in der Versöhnung all seiner Problembeziehungen, wie man das heute nennt, im Erfolg, im materiellen Reichtum, auch in Kindern. Das war Schalom, das war Segen. Und das war der Hintergrund dieses Satzes, Gott gedachte es gut zu machen. Ja? Da kam was raus dabei, konnte man zählen, konnte man messen, konnte man sehen. Verstehen Sie jetzt meine Frage, was können wir lernen von dieser Biografie? Es werden Menschen hier sitzen, die sich intensiv nach der Versöhnung mit anderen Menschen sehnen. Aber das ist ja immer eine zweiseitige Angelegenheit. Man kann bei Versöhnung ja immer auf den Wunsch, man ist bei Versöhnung immer auf den Wunsch und den Willen eines anderen angewiesen. Was geht, wenn nichts mehr geht, wenn der andere nicht will? Es werden Menschen hier sitzen, die mit schweren Krankheiten, die mit gesundheitlichen Grenzen zu ringen haben, die das Leben mehr und mehr einschnüren und die keine wunderbare Heilung erfahren. Was dann? Was lernen wir dann von diesem Josef? Es werden Menschen hier sitzen, die von den materiellen Reichtümern eines Josefs nur träumen können, die schon zufrieden wären, wenn sie diesem Jahr etwas sorgloser entgegensehen könnten. Viele Christen auf dieser Welt werden das Jahr 2010 in Leid und Verfolgung zubringen. Unsere Schwestern und Brüder in Nordkorea, im Irak, im Iran, in Eritrea, man könnte endlos weiterverfahren. Es wird Schwestern und Brüder geben, wo es am Ende des Lebens keine wunderbare Rehabilitation, kein Happy End à la Hollywood geben wird. Wir alle kennen Menschen und Biografien, wo vieles nicht gut ausgeht. Was ist mit denen? Was lernen die von Josef? Und wir alle miteinander kennen eine Biografie, bei der es bei allen Ähnlichkeiten zu Josef auch ganz anders ausgegangen ist als bei Josef. Und das ist die irdische Biografie von Jesus Christus. Sein Lebensende glich eher dem dieses ägyptischen Oberbäckers als dem des Josef. Und entsprechend war der Sklaventod am Kreuz von Golgatha für die Griechen und Juden der damaligen Zeit der schlagende Beweis dafür, dass Gott es nicht gedachte, gut mit ihm zu machen, mit diesem Jesus. Es war eher der Beweis dafür, dass der ein Verfluchter sein musste, ein von Gott Verfluchter. Verflucht ist der am Holze hängt, der an so einem Kreuzesbalken elendig sterben muss. Das war der Beweis dafür. Im Tod, da trennen sich die Biografien von Josef und seinen Kindern auf der einen und Jesus und seinen Nachfolgern auf der anderen Seite. Da stehen die, die lebenssatt in hohem Alter mit Kinderreichtum beschenkt ihr Leben beschließen, und auf der anderen Seite steht der gekreuzigte Jesus, der enthauptete Paulus, der gekreuzigte Petrus, die Märtyrer des Neuen Testaments, der Stephanus, der gesteinigt wurde. Aber im Tod Jesu, da wird auch etwas sichtbar, was bei Josef und im gesamten Alten Testament so noch nicht sichtbar war. Mit der Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod, da tritt eine lebendige Hoffnung ins Licht der Weltgeschichte. Und das ist die Hoffnung, dass auch die nach menschlichen Maßstäben gescheiterten oder tragischen Biografien des Lebens, so wie die Biografie Jesu eine gescheiterte war, ein gutes Ende in Gottes Ewigkeit finden können. Das irdische Glück oder Unglück eines Menschen, die irdische Gesundheit oder Krankheit, irdischer Reichtum oder Armut sind jetzt keine Gradmesser mehr für die Gedanken Gottes über einen Menschen. Darf ich es nochmal sagen? Irdisches Glück in Jesus Christus ist irdisches Glück oder Unglück. Irdische Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut sind keine letzten Gradmesser mehr dafür, was Gott wirklich für Gedanken über einen Menschen hat. Gott hat gute Gedanken auch über einem armen Leben. Gute Gedanken auch über einem kranken Leben. Das ist das, was am Ostermorgen ins Licht dieser Welt getreten ist. Jeder, der im Glauben an Jesus Christus stirbt, der darf, der kann und der soll in der Gewissheit sterben, dass ihn nichts und niemand mehr von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen kann. Die Liebe Gottes zeigt sich nicht mehr in messbaren und sichtbaren Wohlseinszuständen. Ganz gleich, wie ein Leben gelaufen ist, es ist ein von der Liebe Gottes getragenes Leben. Das wird am Ostermorgen deutlich. Und wir kommen hier, das will ich sehr offen ansprechen, auch in einen ganz strammen Konflikt mit einem Wohlstandsevangelium, das momentan rund um den Globus eine verheerende Wirkung auf die Gemeinde Jesu entfaltet. Gerade auf die Gemeinden, die besonders lebendig sind. Für so ein Wohlstandsevangelium wäre die Biografie des Josef ein Paradebeispiel nach dem Motto: Komm zu Jesus und alles wird gut. Komm zu Jesus, du wirst gesund, du wirst reich, du wirst ein erfülltes Leben im Wohlstand haben, dein Bankkonto wird gut, deine Gesundheit wird gut, deine Beziehungen werden gut. Das wäre ein Wohlstandsevangelium à la Josef. Wenn wir aus dem Evangelium ein Josefs-Evangelium anstelle eines Jesus-Evangeliums machen, dann dürfen sich all jene bestätigt fühlen, die auf den Stern aus Untertürkheim sehen und nicht auf den Stern von Bethlehem. Dann sind die Reichen, die Schönen und die Gesunden die wahrhaft Gesegneten. Das wäre aber ein anderes Evangelium als das, das wir zu verkündigen haben. Wenn wir also für uns etwas vom Leben Josefs lernen wollen, dann müssen wir sein Leben im Licht des Lebens, Sterbens und Auferstehens von Jesus Christus betrachten. Dann, wenn wir das tun, entfaltet sich aber ganz viel Lehrreiches. Dann können wir auch die einzelnen Lebensabschnitte dieses Josef unabhängig vom glanzvollen Ende seines Lebens betrachten. Und das möchte ich tun in dreierlei Aspekten. Der erste, nie allein in den Brüchen des Lebens, nie allein in den Verletzungen des Lebens und nie allein in den Versuchungen des Lebens. Unter diesen drei Aspekten will ich das mal beleuchten. Das erste, nie allein in den Brüchen des Lebens. Dieser Josef kam ja aus einer sogenannten Patchwork-Familie oder man nennt es heute auch Ergänzungsfamilie. Was heißt das? 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen, das nennt man Patchwork-Familie. Die Töchter waren ja noch gar nicht mitgezählt, die wurden damals unter den Tisch gefallen, die hat man unter den Tisch fallen lassen. Der kam aus einer Patchwork-Familie mit Migrationshintergrund. Der Urgroßvater war Immigrant in Israel und der eigene Vater lebte Jahrzehnte im Ausland. Josef kam aus einer Patchwork-Migrations- und auch aus einer Konfliktfamilie. Der Vater und sein Onkel waren sich über ein halbes Leben lang spinnefeind. Solche Familien, die Patchwork-Migrations- und Konfliktfamilien sind, nennt man heute Risikofamilien. Und wenn man in so eine Risikofamilie hineingeboren wird, dann hat man schlechte Startchancen im Leben. Das war die Ausgangslage dieses Josef, die war nicht rosig. Und so ist es dann auch gelaufen. Der Konflikt zwischen den Söhnen unterschiedlicher Mütter war vorprogrammiert und angeheizt wurde das Ganze auch noch durch die blöde Aktion des Vaters, der den einen Sohn zum Lieblingssohn erkoren hat, den privilegiert hat, was ganz schlecht ankommt bei Geschwistern. Und dazu beigetragen hat auch noch die, wie soll ich sagen, etwas unsensible Kommunikation der Träume, die dieser Josef da abgezogen hat. Diese Beziehungskiste, die musste schief gehen und die ging schief. Die Spannungen mussten riesig gewesen sein, die Ignoranz des Vaters auch. Sonst wäre dieser Ausbruch menschenverachtender Gewalt, der sich da entlud, als die den Josef kurzerhand zur Mina gemacht haben und in die Zisterne gekickt haben, nicht zu erklären gewesen. Und plötzlich wird aus dieser Patchwork-, Migrations-, Konflikt- und Risikofamilie auch noch eine Bruchfamilie. Aber, und jetzt sind wir ja mitten im Thema drin, auch in den Brüchen des Lebens, auch in den Bruchfamilien des Lebens, lässt Gott keinen allein. Lässt Gott keinen Beteiligten allein, am allerwenigsten das Opfer. Den Verlierer dieses Familienkriegs, am allerwenigsten diesen Josef. Wir leben heute alle mehr oder weniger im größeren oder kleineren Rahmen in unzähligen Bruchfamilien. Wir leben in Lebensbeziehungen, die von Brüchen, von Konflikten, von Krisen gekennzeichnet sind und da brauche ich heute keine Biografie mehr als Beispiel zu nennen. Die haben sie in ihrem engeren oder weiteren Umfeld alle selber vor Augen, die Bruchfamilien. Wir leben eine eigentümliche Situation. Einerseits erleben wir so viel Scheitern und so viele Brüche wie selten zuvor. Und auf der anderen Seite erleben wir einen immensen Anspruch auf ein gelingendes Leben. Es bricht und knackst mehr als je zuvor. Und wir träumen mehr als je zuvor von einem gelingenden Leben. Dieses Leben muss heute unter allen Umständen gelingen. Es ist ja das Einzige, das wir haben. Einen zweiten Versuch, eine zweite Chance, die gibt es nicht. Und dadurch laden wir diesem kurzen, kleinen Leben, diesen schlappen 70, 80, vielleicht sogar 90 Jahren, einen ungeheuren Druck auf, der fast automatisch das Scheitern vorprogrammiert. Eine Theologin hat mal von der Tyrannei des gelingenden Lebens geschrieben. Weil das Leben unter allen Umständen gelingen muss, erleben wir diesen Anspruch immer mehr als Tyrannei. Und ganz entsprechend beschreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett das Scheitern als das große moderne Tabu. Man darf alles machen, nur nicht scheitern heute. Scheitern verboten, Erfolglosigkeit verboten, Niederlagen ausgeschlossen, die Flops sind Tabu. Die Gescheiterten und Gebrochenen, die verlieren ihre Stimme in dieser Welt. Und das ist, lassen Sie uns ehrlich sein, in unseren Gemeinden nicht anders. Wir produzieren nicht absichtlich, aber doch mehr oder weniger unbewusst auch oft ein Bild von gelingendem Leben, bei dem das Scheitern, die Vergebung und der Neuanfang oft nur ein theoretisches Thema in der Verkündigung ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann treffen wir dort interessanterweise einen Haufen gescheiterter Menschen, eine große Anzahl von Risikofamilien, eine Fülle von Bruchbiografien. Von solchen Menschen wurde zum Teil sogar die Bibel geschrieben. Denken Sie nur mal an Mose. Die Bibel führt uns Menschen vor Augen mit ihrem Gelingen und Scheitern, mit ihrem Erfolg und Misserfolg. Und sie beschreibt uns Menschen, mit denen Gott trotzdem seine Geschichte schreibt. Nun ist die Bibel weit entfernt davon, das Scheitern zu glorifizieren. Natürlich hat das Scheitern oft auch etwas mit unserer Sündhaftigkeit zu tun, aber nicht immer mit individueller Schuld. Nein, das Scheitern wird in der Bibel nicht glorifiziert. Aber das Scheitern ist kein Hemmschuh mehr für die Liebe und die Zukunft Gottes in unserem Leben. Wir können deshalb aus der Josefsgeschichte lernen, dass ein gelingendes Leben in Gottes Augen kein Leben ohne Brüche sein muss. Und ein gesegnetes Leben kein Leben ohne Scheitern sein muss. Dass Gottes Maßstäbe andere sind als die unserer Karriere- und Wohlstandsgesellschaft. Dass das Gelingen eines Lebens nicht von unserem privaten und beruflichen Erfolg abhängt, sondern eben von diesem Mitgehen Gottes, nie allein, davon hängt es ab. Ich bin bei euch alle Tage, das ist gelingendes Leben. Dass Gott ein Gott ist, können wir lernen, der seine Geschichte mit gescheiterten und gebrochenen Menschen macht, indem er schlicht mit ihnen geht, bei ihnen bleibt, im Auf und Ab des Lebens. Ein zweites, nie allein in den Verletzungen des Lebens. Wenn je ein Mensch Grund gehabt hat, am Leben zu verzweifeln, dann dieser Josef. Menschlich gesprochen war dieser Josef doch auf dem Weg zu einem physischen und psychischen Wrack. So viel Böses kann man ja normalerweise gar nicht verkraften im Leben. Zuerst wird er von den eigenen Brüdern verraten und verkauft, dann in Ägypten von der Frau seines Arbeitgebers versucht und verleumdet und schließlich wird er im Knast von seinen Mitgefangenen verlassen und vergessen. Und das Schlimmste sind ja nicht nur die äußeren Umstände. Natürlich war er auch äußerlich nicht sehr schön, in einer Zisterne rumzusitzen oder in einem ägyptischen Gefängnis rumzugammeln. Aber noch viel schmerzhafter als das äußere Leid sind ja diese inneren Verletzungen. Solche Wunden, die fressen sich tief in einen Menschen hinein. Solche Verletzungen, die schmerzen ja nicht irgendwo, sondern die verletzen mein Herz. Diese Verletzungen zerstören meine Fähigkeit zu vertrauen. Die zerstören meine Fähigkeit zu verzeihen. Die zerstören meine Fähigkeit zu lieben. Und man muss nicht erst Josef heißen, um zu erahnen, wie weh so etwas tut. Auch heute Morgen werden Menschen da sitzen mit solch tiefen Wunden. Nein, ich kenne sie nicht, aber ich habe noch nirgendwo gepredigt, wo es anders gewesen wäre. Da sitzen Menschen mit Wunden, die man von außen gar nicht sieht, für die man auch keinen Verband braucht, aber die unendlich schmerzhafter sind als jeder Beinbruch. Ich kenne fromme Menschen, die von anderen frommen Menschen um ihr Eigentum betrogen worden sind. Verstehen Sie, da sitzt man sonntags nebeneinander in der Kirche, nennt sich Bruder und Schwester und zieht sich montags per Rechtsanwalt das Fell über die Ohren. Ich kenne junge Menschen, die von ihren Eltern verleugnet und verleumdet wurden, weil sie nicht fromm genug waren oder zumindest anders fromm, als man es sich zu Hause gewünscht hätte. Und die sitzen dann vor mir in der Seelsorge und wollen nichts mehr von einem himmlischen Vater wissen, weil schon ihr irdischer Vater unfähig war, sie zu lieben. Die Josefsgeschichte, die spielt sich ja hundertfach in unserer Mitte ab. Und wenn ich als Pfarrer eins gelernt habe, dann die Einsicht, dass es in unseren Straßen und Städten, in unseren Häusern und Wohnungen keine Wohnung gibt, kein Zimmer gibt, in dem es nicht eine schimmlige Ecke geben würde. Und entsprechend wohnen in diesen Wohnungen Menschen mit einem kranken Herzen. Menschen, die mit tiefen Verletzungen und Verwundungen durchs Leben laufen, die nicht mehr können, weil ihr Herz verblutet ist. Und da geht so viel geistliche Kraft verloren in unseren Kreisen und Gemeinden, weil unter uns Herzen verbluten. Das saugt uns die geistliche Kraft weg. Die Frage ist jetzt, wie kann mein Leben eigentlich wieder heil werden, wenn Verletzungen mich niederstrecken? Wie komme ich dazu, so wie Josef hier, den Menschen vergeben zu können, die mir viel Leid angetan haben? Ich bin an einem Vers in der Josefs Geschichte hängen geblieben. Da war der Josef in Ägypten bereits zu Ruhm und Ehre gelangt, hatte geheiratet, zwei Söhne bekommen. Und dann heißt es in 1. Mose 41, Vers 51, und er nannte den ersten Sohn Manasse. Denn Gott, sprach er, hat nicht vergessen lassen all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Josef konnte vergessen, aber nicht deshalb, weil er krampfhaft irgendetwas verdrängt hätte. Was wir verdrängen, kommt irgendwann wieder. Was wir verdrängen, ist ja immer nur in den Speicher abgeschoben. Sondern da hat Gott ihm Frieden gegeben über seine Vergangenheit. Und weil er so seine Verwundungen und Verletzungen Gott abgeben konnte, hat er Frieden gefunden. Abgeben heißt vergessen. Abgeben heißt, diese Dinge dürfen mich nicht mehr quälen, weil die gehören nicht mehr mir. Diese Dinge, die sind nicht mehr bei mir. Abgeben heißt, diese Dinge, die sind jetzt bei Gott, die gehören Gott und die gehören nicht mehr mir. Wer nicht abgibt, der wird nie vergeben können. Der kann auch den Frieden Gottes nicht annehmen, weil er immer noch die Hände voll hat mit seinem Hassen, mit seinem Zorn. Wenn ich Gott meine Verletzungen abgebe, dann muss ich nicht mehr an ihnen zerbrechen. Dann dürfen mich diese Dinge nicht mehr zerstören, sondern dann sind sie bei Gott, wo sie hingehören. Das ist ja so etwas. Wenn wir die Verletzungen und den Hass und den Zorn bei uns behalten, dann ist das so, wie wenn wir einen radioaktiven Plutoniumbrennstab in den Händen behalten. Der macht uns kaputt und nicht den anderen. Vor einigen Jahren bin ich einem Afrika-Missionar begegnet, der nach 9 Jahren Missionsarbeit wieder in die Heimat zurückkehrte. Und er erzählte dann in einem Gottesdienst, wie er versucht war, alle schwierigen Verhältnisse, alle schwierigen Beziehungen, alle schuldbeladenen Konflikte einfach hinter sich zu lassen. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, ich steige jetzt in den Flieger und ihr dort in Afrika könnt mir alle den Buckel runterrutschen. Dann erzählte er, wie er vorher noch einen Kurs, man belegt ja heute Kurse für heimkehrende Missionare, besucht hat. Und dort hat man ihm erzählt, dass genau das, was er vorhatte, rutscht mir den Buckel runter, dass genau das nicht geht. Sondern, dass er jeden ungeklärten Konflikt, jede unbehandelte Verletzung immer mit nach Hause nimmt. Und dass die ihm zu Hause genauso wehtun werden wie in Afrika. Jede Problembeziehung wird wie ein Stein im Gepäck sein, den man für den Rest des Lebens mit sich rumschleppt. Und er hatte dann augenfällig einen Rucksack dabei und hat im Gottesdienst dann seinen Rucksack aufgepackt und einen Stein nach dem anderen auf den Altar gelegt, als ein Beispiel dafür, dass er vor dem Heimflug noch einmal eine große Runde gemacht hat und einen nach dem anderen besucht hat, um das Verhältnis zu klären. Die Beziehung zu klären, um Dinge auszusprechen, um sich auch auszusöhnen mit den Menschen, mit denen es schwierig war. Und jedes Mal, zack, Stein auf den Altar, bis der Rucksack leer war. Es ist ja dieses Geheimnis des Lebens, das uns Unversöhnlichkeit und Rachsucht nicht glücklich machen, wie dieser Plutoniumstab, den man da bei sich behält. Deshalb ist ja auch das Vaterunser keine Schikaniererei, wenn wir sozusagen mit der Vergebungsbitte gleich noch nachschieben müssen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, weil der Gott, der uns geschaffen hat, weiß, dass wir selber am meisten drunter leiden, wenn wir uns nicht versöhnen. Nicht zu vergeben, ich habe den Spruch mal gelesen, nicht zu vergeben, das ist so, wie wenn man Rattengift trinkt und dann wartet, dass die Ratte stirbt. Das funktioniert ja nicht. Gott möchte uns zu Boten der Versöhnung machen, so wie Josef das einer war. Und das zuallererst um unserer selbst willen. Wenn Christen geistlich unversöhnlich sind, dann werden sie auf die Dauer immer auch sozial unverträglich. Und das spüren die Menschen im Umfeld dann sehr wohl, auch die, die keine Christen sind. Denn unser Leben, das schreit ja immer viel lauter als unsere Worte. Und umgekehrt, wenn Christen aus der Versöhnung leben, und wenn Versöhnung gelebt wird, dann sagt das immer viel mehr als 1000 Predigten. Der Gott Josefs ist ein Gott, der sich um unsere Verletzungen kümmert, der diese Verletzungen aber nicht mit Rache und Hass behandelt, sondern uns auf einen Weg der Heilung nimmt und dort begleitet. Ein drittes: Wir sind nie allein in den Versuchungen des Lebens. Nie allein in den Versuchungen des Lebens. Die Geschichte Josefs ist auch eine Geschichte voller Versuchungen. Da gibt es die Versuchung durch Potiphars Frau. Da gibt es die Versuchung der Unversöhnlichkeit gegenüber äußerst bösartigen Brüdern. Und es gibt die Versuchung der Macht als zweiter Mann in Ägypten. Wir lernen an der Geschichte Josefs, dass die Versuchungen genauso zum Leben dazugehören wie das Scheitern. Die sind Teil des Lebens. Solange wir in diese Welt gestellt sind, sind wir in eine Welt der Versuchungen hineingestellt und sollen in dieser Welt den Weg des Gehorsams gehen. Bei Josef ist es ja ganz deutlich, dass er sich den Weg nach Ägypten, diesen Weg in eine andere Kultur, den Weg in das Haus Potiphars, dass er sich das alles nicht selber ausgesucht hat. Er ist im umfassenden Sinne ein Geführter und als Geführter auch ein Abgeführter, auch ein Vorgeführter. Und das alles beruht nicht auf seinen Fehlern oder auf irgendeinem Ungehorsam, sondern das beruht auf den rätselhaften Führungen Gottes in seinem Leben. Und das berührt sich sehr eng mit den Beobachtungen im Neuen Testament. Da bittet Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet seinen himmlischen Vater darum, dass er seine Jünger, seine Nachfolger nicht aus der Welt nehme. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das hätten wir ja gerne. So in einer geschützten Blase, wo uns nichts mehr angreifen kann. Nein, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Nicht, dass du sie aus der Welt der Versuchungen und der Verfolgungen nimmst. Nicht aus dieser Welt des Scheiterns und der Bruchbiografien, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist das, was Jesus bittet. Mitten in der Welt bewahrt zu bleiben vor dem Bösen. Und ich denke an diese Szene wenige Stunden vorher, als Jesus es diesem Petrus ins Gesicht sagt: Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Dann sagt Jesus nicht: Aber guck mal an, ich habe den mit einer Mega-Pumpgun abgeschossen, der darf das nicht, der kann das nicht, sondern Jesus sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe gebeten, dass mitten in dieser Welt der Versuchungen, des Schüttelns und Rüttelns eines Satans, dass dein Glaube nicht aufhört in dieser Welt. Gott ist ein Gott, der uns die Versuchungen dieser Welt zumutet, der uns diese Welt zumutet. Und bei Josef können wir auch den Grund erkennen: Indem Josef zum Segen für die Ägypter wird, wird er damit letztlich auch zum Segen für seine Brüder, wird er zum Verheißungsträger Gottes, wird er zu einem Urbild des Retters. Es gibt viele Menschen, die die Flucht aus dieser Welt der Versuchungen für die richtigere, die frömmere, die gerechtere Alternative halten. Ich bin da skeptisch, ich glaube das nicht, im Gegenteil. Ich sehe in der Bibel einen roten Faden der Heilsgeschichte Gottes, der aus Menschen besteht, die Gott in die Brennpunkte, in die Machtzentren, vor die Könige und Kaiser dieser Welt geschickt hat, damit sie zum Segen für andere werden, damit sie zum Segen für diese Welt werden. Wir haben im letzten Jahr ganz kräftig über die Banker und die Bonizahlungen gescholten. Dann fällt ja sehr leicht der Satz, dass es schon sehr schwer sei, dort als Christ aufrecht zu bleiben. Ja, das mag sein, aber wissen Sie, ich wünsche mir, dass in 10 Jahren viel mehr, doppelt so viel, dreimal so viel Christen in diesen Aufsichtsräten und Vorstandskreisen sitzen. Ich wünsche mir, dass junge Christen den Weg gehen, um Bankmanager zu werden, um dorthin zu kommen, wo es die Bonizahlungen gibt, um dann einmal einen anderen Lebensstil vorzuexerzieren als der Lebensstil, an dem wir heute leiden und über den wir klagen. Ich wünsche mir junge Christen, die in die politischen Parlamente unseres Landes gehen, auch in die Europaparlamente dieses Kontinents, die in die Gemeinderäte, in die Bundestage, Kreistage, was weiß ich wohin gehen. Ich wünsche mir die Josefs, die sich von Gott so führen lassen. Man kann sich ja auch diesen Führungen verweigern. Der Josef hätte ja sagen können: Lieber Pharao, über deinen Traum habe ich auch keine Ahnung. Oder: Lieber Pharao, lass mich bitte lieber in meinem Kerker, da ist mir's wohler als an deiner Seite. Ich wünsche mir Josefs, die trotz aller Versuchungen zu Segensträgern werden in der Politik, in der Medienwelt, in der Finanzwelt oder vielleicht sogar in der Modewelt, dass es irgendwann mal junge christliche Modeschöpfer gibt, die Mode nicht nur zum Ausziehen, sondern auch zum Anziehen kreieren. Wäre ja auch mal was. Die Versuchungen dieser Welt, die sind massiv und stark. Aber unser Gott ist stärker, weil er uns nicht allein lässt, weil er bei uns bleibt, weil er die Macht hat, uns vor dem Bösen zu bewahren. Und ich möchte deshalb Menschen Mut machen, ihnen Mut machen, jungen Menschen Mut machen, fröhlich und mutig, unverkrampft und gelassen, es in dieser Welt zu wagen, etwas zu werden. Wagen Sie es in dieser Welt, etwas zu werden, so wie Josef. Wohl wissend, dass man beruflich scheitern kann, aber dass auch das berufliche Scheitern kein Beinbruch ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wohl wissend, dass diese Welt voller Versuchungen steckt, aber eben auch von einem Herrn gehalten und getragen wird, der mitgeht, komme, was da wolle. Ich möchte Ihnen allen Mut machen, getröstet und gelassen, mutig und stark diesem Jahr entgegenzugehen, diesem Jahr 2010. In der Begleitung dieses Gottes wird es nicht zu niemandem geben können, der uns trennen könnte von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Ihnen fürs geduldige Zuhören. Amen.